Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Werbung.
Einfach lieben. Einfach glücklich und zufrieden, bis dass der Tod sie scheidet. Das ist noch immer die Idealvorstellung vieler Paare. Im Alltag aber begegnen Paare oft immer wieder den gleichen Konflikten, hängen sie in immer wiederkehrenden Mustern fest. Die Paartherapeutin Anna Wilitzki zeigt, wie Paare diese Konflikte erkennen und lösen können. Ihr Hörbuch »Einfach lieben« ist dabei äußerst unterhaltsam und fundiert und zeigt an vielen Beispielen aus Wilitzkis Praxisalltag, wie eine gute Liebesbeziehung gelingen und der Zauber vom Anfang der Beziehung neu belebt werden kann. Das Hörbuch erscheint als Download und im Streaming bei Argon Balance und als Buch im Rowohlt Verlag.
Werbung Ende.
Schön, dass du da bist zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, deinem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Hörfunkredakteurin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten, Fernsehbeiträge und Hörbücher. In diesem Podcast spreche ich alle 2 Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was unser Leben entspannter, freudvoller, intensiver und auch gesünder machen kann. Heute ist bei mir Bitter Berger. Sie ist Yogalehrerin und Ausbilderin. Sie leitet gemeinsam mit ihrer Kollegin Lisa Einhauser die Yogaschule Lovely Sita in Prien am schönen Chiemsee in Bayern. Und sie arbeitet vor allem auch mit Yogatherapie und hat sich dabei als einen Schwerpunkt traumasensibles Yoga aufgebaut. Bitter Berger unterrichtet Gruppen mit Traumapatienten und begleitet traumatisierte Menschen auch in Einzelsitzungen. Sie bietet Retreats an und sie hat gemeinsam mit Kolleginnen ein Buch geschrieben mit dem Titel Yogatherapie in der Praxis. Wie Yoga uns helfen kann bei sehr, sehr, sehr vielem, von Rückenschmerzen über Bluthochdruck bis zu psychischen Beeinträchtigungen. Darüber sprechen wir heute. Viel Freude beim Lauschen. Liebe Bitta, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
Ich bin total gespannt. Dein Buch ist unfassbare 430 Seiten dick geworden. Ich habe es nicht vom ersten bis zum letzten Buchstaben lesen können, aber mit viel Interesse natürlich geguckt bei Sachen, die mich vielleicht selber betreffen oder Menschen, die ich kenne. Das ist prallvoll mit genauen Erklärungen, mit ganz vielen Fotos auch, wie man die Yoga-Haltung, die Asanas richtig ausführt. Wie ist das entstanden? Ich habe irgendwas so in deinem Blog gelesen, da hatte ich so das Gefühl, das war so, wie es sollte geboren werden. So wie, warum musste dieses Buch geschrieben werden?
Ja, wie so vieles entwickelt sich das einfach ganz selbstständig. Also es gab einige Jahre jetzt des Unterrichtens, auch der Yogatherapie und der Ausbildungen eben, die wir angeboten haben. Und auch in diesem Zusammenhang gab es eigentlich ein ganzes Fundament schon an Geschriebenem. Skripte und auch ganz viele Fotos für unsere Asana-Ordner sozusagen, die wir auch an unsere SchülerInnen austeilen. Und irgendwann hat mich eine Schülerin auch gefragt, die selbst mal einen Verlag hatte, ob ich denn nicht mal ein Buch schreiben möchte. Und ich so, nee, also das war damals einfach noch überhaupt nicht in meinem Leben. Es war noch nicht der Zeitpunkt. Und ein Jahr später oder zwei hat eine befreundete Lektorin und auch eben im Verlag arbeitende Kollegin sozusagen gefragt, sag mal, wie wär's denn mal mit einem Buch? Und ja, da dachte mir so, jetzt schon wieder, okay. Naja, auf jeden Fall habe ich mir das dann nochmal ein Jahr so durchdacht und wirken lassen und habe dann eben das nochmal aufgenommen, habe beide nochmal gefragt, wie die das finden. Und ob es denn bei dem einen oder bei dem anderen Verlag sein soll. Und dann kam eben der Drümmer-Knauer Verlag raus und die haben auch sofort tatsächliches Interesse bekundet, das mit mir machen zu wollen. Und dann nahm alles seinen Lauf recht flott und fließend.
Du hast mit zwei Kolleginnen das Buch verfasst. Mhm. Die wollen wir ja auch noch würdigen.
Unbedingt.
Magst du die kurz vorstellen, die beiden, und was für welche Richtung sie stehen?
Genau. Die Judith Schäfer ist Medizinerin im Schwerpunkt Schmerztherapie und Orthopädie, unterrichtet bei uns im Yoga-Studio ganz normale Vinyasa-Stunden, aber auch ist sie Dozentin für Yoga-Therapie. Da hat sie eben den funktionellen Bewegungsapparat vor allem, also die Anatomie im Fokus und vermittelt da mit viel Herzblut ihr anatomisches Wissen, ihre Kenntnisse und vor allem ihren hohen Erfahrungswert auch aus der Klinik und aus der Praxis. Mhm. Und dann gab's noch oder gibt's noch den Daniel Helbig, der hat Psychologie studiert, ist Coach, ist Unternehmensberater, ist Dozent an der Uni in München, an verschiedenen Universitäten, und auch unterrichtet er bei uns Yoga, sowohl die Vinyasa-Stunden als auch in der Ausbildung Teile der Psychologie oder auch des der Persönlichkeitsentwicklung. Und da dachte ich mir, die zwei, die brauche ich im Boot. Die sind erstens helle Köpfe und zweitens haben die einfach ein fundiertes Wissen. Und diese drei Menschen konnten quasi sozusagen so einen tollen Riesenberg an Inhalt gut bewältigen.
Wow, ja, ist das Wissen geballt von euch dreien zusammengeflossen. Das ist wirklich so ein Kompendium geworden, wirklich wie ein großes Nachschlagwerk für alle möglichen Sachen. Ich mache ja selber Yoga und mir geht's oft so, wenn mir dann mal wieder klar wird, was Yoga alles kann, da klappt mir noch manchmal so die Kinnlade runter. Ich denke, echt so. Also lass uns gerade mal ein bisschen schwärmen. Weil es ja wirklich so vom Bewegungsapparat, ja, alles, woraus unser Körper besteht, Muskeln, Sehnen, Knochen, die inneren Organe, die Seele, der Geist, was macht Yoga so universell?
Eben das, was du gerade beschreibst, dass es eigentlich alles berührt. Ja, jede Ebene des Seins kann mit Yoga sich verändern, wachsen, heilen und ja, kommt ins Schwingen und wieder ins Gesundwerden. Und diese Aspekte wie Bewegung oder Bewusstwerdung oder auch mentales Training, das sind wir, ja. Das ist allumfassend. Da gibt's nichts, was es nicht gibt beim Yoga. Und das ist das Schöne. Und viele andere Bewegungssachen oder auch Konzentrationsübungen haben ihre Berechtigung und sind super. Und im Yoga wird eben alles vereint. Da haben wir alles. Da wird alles geschult. Und es wird am Bewusstsein gearbeitet. Und das ist vielleicht auch der Unterschied zu anderen Heilaspekten oder Heilbereichen. Da gibt es mehr das eine, da gibt es mehr das andere. Aber dieses Umfassende und vor allem auch die Schulung des Bewusstseins ist halt im Yoga einzigartig.
Also wir haben die Bewegung, wir haben Kräftigung, Dehnung,
Mobilisierung, Entspannung, also das Nervensystem wird direkt angesprochen. Die heutige Gesellschaft ist ja gestresst oder vorwiegend gestresst und da setzt Yoga halt ganz direkt an. Erstmal mit Bewegung, Mobilisierung, Dinge zu lösen, Stress auch aus den Muskeln, aus den Faszien zu lösen, um dann überhaupt die Entspannungsfähigkeit zu schulen. Meistens gelingt es ja nicht gleich mal ebenso, sondern ich kann erst bewegen, ich kann erst mobilisieren, so ein bisschen Spannung abbauen, um dann wirklich in die Ruhe zu finden, überhaupt mich darauf einlassen zu können, mal zu entspannen, loszulassen, nur rumzuliegen, auszuatmen und so weiter.
Im Körper manifestiert sich ja auch unfassbar viel. Also gerade wo du das gesagt hast, dachte ich, ja, das steckt ja im Grunde in unseren Zellen. Der Stress geht ja im Grunde bis runter auf die zelluläre Ebene und auch andere psychische Beeinträchtigungen auch. Und das wird auch berührt durchs Yoga. Ne?
Ja, und es wirkt, auch wenn man es vielleicht nicht gleich merkt, aber es wirkt und es wirkt auch beständig. Also selbst wenn man nur mal eben in eine offene Yoga-Klasse geht und meint, man hat mal eben gerade nur seinen Körper bewegt und dreimal Om gesungen, das ist nicht zu unterschätzen. Also ich denke, das wirkt auch in diesen tieferen Ebenen in den Zellen und auch über einen längeren Zeitraum. Mhm. Klar muss man das dann auch regelmäßig praktizieren, damit es auch Bestand hat.
Wenn jetzt jemand zu dir kommt, also dein Buch ist ja Yoga-Therapie, also geht hinaus über dieses Ich praktiziere regelmäßig Yoga, um mir was Gutes zu tun und gesund zu bleiben oder erst gar nicht krank zu werden. Jetzt bei der Yogatherapie, jetzt sagen wir mal, so ein ganz typisches Ding, ich habe Rücken, ne? Zivilisationskrankheit, die viele teilen, oder Nacken. Also ich käme zu dir und würde sagen, boah, keine Ahnung, ich kann noch so viel dehnen und massieren und keine Ahnung, aber diese Spannung aus dem Nacken kriege ich nicht mehr raus. Dann, wie fangen wir dann an?
Also oftmals frage ich, ob es schon Diagnosen gibt, ob es schon einen Arztbesuch gibt. Idealerweise gibt es vielleicht sogar schon eine Diagnose, eine klare Feststellung oder vor allem einen Ausschluss von einer schweren Erkrankung, wie jetzt ein Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule. Weil dann würde ich anders herangehen. Oftmals ist es aber so, dass es eben keinen Befund gibt oder halt auch die Bildgebung da nichts findet, sondern halt einfach die Schmerzen da sind, ohne dass was Klares als Ursache rauszufinden ist. Und meistens schaue ich mir dann die Menschen nochmal an, wie sie stehen, wie sie sitzen, wie sie sich bewegen, aufstehen, bücken, sich so geben im Alltag letztendlich. Mhm. Und über diesen Eindruck und dann auch über das Gespräch finde ich raus, was vielleicht auch so mit einwirkt. Ist es ein sitzender Job, der da 8 Stunden am Tag ausgeführt wird, was ganz häufig der Fall ist und eine schlechte Haltung vielleicht auch zu dem Schmerz geführt hat? Ist es vielleicht auch Stress in Job und Alltag oder vielleicht ist gerade eine Krise am Start, eine Beziehungskrise, eine Trennung? Also es wird so ein bisschen erforscht, gesprochen, hingeschaut, gefühlt, so emotional, energetisch. Und oftmals ist dann ein Mix aus Angeboten sozusagen das, was rauskommt meinerseits. Wir schauen uns die Haltung an. Das ist ganz sicher bei funktionellen Beschwerden eine Hauptarbeit. Also angefangen bei der Fußausrichtung über die Beinachse, über das Becken hin zur Wirbelsäule und dann auch zur HWS, also zur Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule und Halswirbelsäule. Häufig ist da wenig Muskulatur vorhanden im Beckenbereich, im Bauch, also generell im Rumpf. Man denkt immer, bei Rückenbeschwerden braucht man unbedingt Rückenmuskulatur. Ja klar, braucht man, aber man braucht halt auch Bauchmuskeln und überhaupt also Glutealbeinmuskulatur. Letztendlich muss alles in Balance sein, damit sich der Körper gut aufrichten kann. So, das ist ein Punkt, wo wir arbeiten können und das ist natürlich easy im Yoga. Da gibt's Asana-Praxis, da gibt's dann Sachen, die eben gezielt stärken und aufrichten, die Beckenbeweglichkeit unterstützen, woraus dann resultiert, dass sich auch die Brustwirbelsäule und die Halswirbelsäule gut aufrichten können. Und ist da eine Verbesserung gegeben, dann entspannt sich oftmals auch so ein Triggerpunkt, Trapezius, überhaupt HWS-Muskulatur. Und begleitend dazu, wenn denn die Menschen oder derjenige dann auch willens ist, mal mehr hinzuschauen, hinzuspüren, kann man halt schauen, was sind denn die Stressfaktoren im Leben? Gibt's genügend Ressourcen, um auch mal zur Ruhe zu kommen? Gibt's überhaupt Freude im Leben? Ja. Also gerade so Schultergürtel, Halsbereich reagiert eben oft auch mit Anspannung, wenn es sich innen auch eng anfühlt und nicht so rund läuft.
Ist total nachvollziehbar. Und im Grunde haben wir da auch wieder ein schönes, in Anführungszeichen, aber ein anschauliches Beispiel dafür, wie sich dieser äußere Druck im Körper manifestiert und der eigentlich so ruft, hallo, hallo, hier ist mir was zu eng, hier drückt mich was, hier trage ich was auf meinen Schultern, was zu viel ist.
Genau. Äußerer und auch innerer Druck.
Ja. Ja.
Weil den machen wir uns ja oft auch selber, den Druck.
Genau.
Oftmals eine Frage der Wahrnehmung oder auch der Perspektive. Und auch das könnte einschließen in so eine yogatherapeutische Sitzung, eben mal zu schauen, okay, von wo aus schaust du denn? Wie nimmst du die Dinge wahr? Und was passiert, wenn du dich mal so einen Schritt zurücknimmst oder zurückgehst und von dort aus schaust? Oder auch in der Zeitachse deinen Blick veränderst? Manchmal sind wir so mittendrin im Geschehen und angespannt, eben weil wir so mittendrin sind. Wenn wir uns aber vorstellen, das Geschehen ist mal, liegt ein Jahr zurück und ich schaue da drauf, dann kann ich vielleicht mehr Gelassenheit etablieren. Kann wieder sein, dass über die Gelassenheit dann der Druck ein bisschen weniger wird. Ist jetzt natürlich ganz kurz mal so umrissen, aber all die Aspekte können halt in so eine yogatherapeutische Arbeit mit einfließen.
Das ist tatsächlich auch ein Thema, was mich sehr beschäftigt gerade, weil es ja nicht nur bei einzelnen Menschen in ihrem privaten Leben so ist, sondern gerade gesellschaftlich viel Druck empfunden wird durch dieses Krisengefühl, dass sich so viele Krisen stapeln. Weiß nicht, vielleicht spürst du das sogar auch in deiner Yogaschule oder in deiner therapeutischen Arbeit auch, dass das sich spiegelt, ja, den Menschen, die zu dir kommen. Und dieses mal so einen Schritt zurücktreten oder ja, wenn einem das mal wieder gelingt, so ein bisschen auf die Metaebene zu gehen oder nochmal auch zu gucken, was ist gut an meinem Leben, also wo sind Sachen, die mich stärken. Ich habe gestern, als ich aus meiner Yogastunde kam, wo ich also teilgenommen habe als Teilnehmerin, mit einer Freundin, die ich lange nicht gesehen hatte, und wir haben so, na, wie geht's und so. Und dann sagte sie, ach ja, ich weiß, was mir gut tut, und das mache ich dann auch. Mhm. Rausgehen, spazieren gehen, lesen. Sie kennt so ihre Spielecken, wo sie sagt, das tut mir gut. Also zum Yoga gehen, lesen, spazieren gehen. Und dadurch ist sie persönlich, bleibt sie recht gut in ihrer Kraft. Mhm. Ne, bei allem, was so an Anforderungen da ist. Und so wie ich dich verstehe, guckt ihr, wenn du in der Yoga-Therapie mit Menschen arbeitest, auch auf solche Sachen. Ne?
Ja, unbedingt. Und ganz viele Menschen haben genau das verloren. Mhm. Also zum einen kommt der Alltag über einen und man arbeitet nur noch, ist im Galopp unterwegs, hat vielleicht Kinder und einen Job und vielleicht noch eine Beziehungskrise. Mhm. Dann hat man eher mal keine Zeit für regelmäßige Ressourcen, also um die wirklich zu erleben. Und ganz häufig sind Menschen sich gar nicht bewusst über die Ressourcen, die sie vielleicht haben. Ja. Nämlich zum Beispiel, dass es angenehm sein könnte, einen Spaziergang im Wald zu machen. Mhm. Oder dass es schön ist, die Katze auch zu streicheln und dass das eine Ressource und eine Kraftquelle sein könnte. Und wenn so ein Stressmoment überhand genommen hat, dann kann es gut sein, dass man erstmal schaut, okay, was für Ressourcen, was für Kraftquellen sind denn eigentlich da? Was könnte dir zur Verfügung stehen? Und bist du dir dessen bewusst? Mhm. Oftmals sind sich die Menschen eben derer nicht bewusst. Und dann gilt es auch als zweiten Schritt, die wirklich wieder zu etablieren, im Alltag zu etablieren. Wann kannst du die denn nutzen? Wann kannst du dir diese kleine Pause gönnen, um mal innezuhalten und dir selbst gewahr zu werden? Vielleicht ist es nur das, ja? Mhm. Mal kurz sitzen und 5 Atemzüge zu nehmen. Oder tatsächlich sich zu verabreden oder einen Spaziergang zu machen, die Natur ins Leben wieder zu holen. Mhm. Und ganz häufig ist das viel zu selten der Fall, dass die Menschen sich daran erinnern, was ihnen eigentlich wirklich gut tut. Mhm. Es ist nicht bei jedem so, aber ich erlebe es tatsächlich häufig. Und auch was du vorhin angesprochen hast, die Tendenz ist auf jeden Fall steigend in den letzten paar Jahren. Das Bedürfnis der Menschen nach seelischer Unterstützung ist sehr, sehr groß. Mhm. Unsicherheit ist groß. Ein Mangel an Stabilität kann ich wahrnehmen insgesamt.
Mhm. Ja. Ja, das ist schon bemerkenswert. Stabilität, da sind wir nochmal beim Rücken.
Ja.
Das ist ja erfreulich eigentlich, dass sowas wie bei Bandscheibenvorfall, Operationen, dass das einfach nicht mehr so automatisch das Erste ist, woran gedacht wird oder was gemacht wird, sondern sehr viel mit konservativen Methoden gearbeitet wird. Und da, du hast das eben auch schon gesagt, dass oft so Irrtümer bestehen, ja, was helfen kann. Also, keine Ahnung, möglichst sich von oben bis unten Rücken immer durchwalken und lockern lassen. Aber das hilft gar nichts, wenn jetzt meine Querbauchmuskeln da unten nicht kräftig sind. Mhm. Oder wenn, das ist ein Thema, was ich habe, hintere Beindehnung. Also wenn da auf der Körperrückseite vieles verkürzt ist zum Beispiel, dann wirkt das ja auch, zieht's am unteren Rücken. Also das muss alles mitgedacht werden.
Ja, so vielfältig das Leben, so vielfältig die Ursachen für Schmerz. Das ist ein Zitat von der Judith, die Co-Autorin im Buch. Und so ist es auch. Also es gibt selten wirklich nur eine Ursache. Klar, wenn ich hinfalle und mir was breche, dann ist das die Ursache für den Schmerz und für den Krankheitsverlauf, muss ich mich dann daran orientieren oder für den Heilungsverlauf. Aber gerade bei Rückenschmerz, der ist eben multifaktoriell und selten einzugrenzen. Und da muss ich wirklich auch auf allen Ebenen schauen. Also was ist denn gerade im Leben, im Jetzt? Mhm. Was belastet mich? Was trage ich seit Jahren vielleicht mit mir rum? Und dann die körperliche Ebene anzuschauen, wie bewege ich mich? Bewege ich mich denn überhaupt? Bewege ich mich genug? Sitze ich die ganze Zeit? Und wenn ich die ganze Zeit einen sitzenden Job habe und dann vielleicht noch als Sport radeln gehe und wieder so eine sitzende, runde Rückenhaltung habe und dann noch aufs Sofa mich lege, wo ich wieder rund sitz oder fleht's, dann ist es vielleicht in eine Richtung kontraproduktiv eben bezüglich Bandscheibenvorfall. Und dann eben zu schauen, wo sind die Muskeln vorhanden, wo sind sie nicht vorhanden, wo zu schwach, wo vielleicht auch zu starr, wo ist Flexibilität wirklich angesagt und wo brauche ich eher einfach nur Power. Und ganz häufig erarbeiten wir beides, also Kraftaufbau, vor allem fürs Zentrum. Ich lasse die Leute gerne planken.
Also Plank ist das, wo man noch...
Schiefe Ebene.
Ja.
Ja, du bist auf den Händen oder auch auf den Unterarmen und versuchst den Körper einfach gerade wie ein Brett zu machen und dort auszuhalten, zu atmen und nicht zu verzweifeln. Und klar kann man die Knie auch absetzen und wieder wegnehmen vom Boden. Und oftmals ist es wirklich eine Motivationsfrage und klar auch Trainingsfrage. Wenn ich das mal einen Monat gemacht habe, dann ist die Plank nach 5 Minuten vielleicht noch möglich. Und in den ersten Tagen sind 10 Atemzüge schon fast schlimm. Und also diese Rumpfmuskulatur ist ein großer Punkt. Fehlende Bauchmuskulatur. Oftmals gibt es viel am Rücken, an den Schultern, an den Armen, vielleicht auch an den Oberschenkeln. Aber dann halt genau im Zentrum eher wenig. Vor allem die tiefliegende Muskulatur interessiert uns auch. Sowohl vorne als auch hinten. Also die, die entlang der Wirbelsäule verläuft und uns auch und den Bewegungsapparat unterstützt. Also die Aufrichtung der Wirbelsäule unterstützt, aber auch dieses Spannungsverhältnis vom Körper, dass wir da sind, dass wir uns groß machen können, dass wir beweglich sind, dynamisch sind. Und dieser ganze Apparat wird eben sowohl gestärkt als auch hier und da wieder flexibel gemacht mit gezielter Dehnung. Nicht nur Muskeldehnung, nicht nur Sehnenansatzdehnung, sondern auch faszialer Dehnung. Das heißt eigentlich in alle Richtungen sich bewegen und gerne auch federnd bewegen. Sodass vom Gefühl her der Körper in alle Richtungen diagonal, vorne, hinten, rauf, runter mal gespürt und mobilisiert, gedehnt und bewegt wurde. Und dann wieder zu so einem ganzen einheitlichen Körperempfinden auch gefunden wird. Dann merkt man vielleicht auch, okay, da ist jetzt ein Bereich, der noch nicht wach ist, der noch nicht lebendig ist, der vielleicht auch noch gestärkt werden könnte. Und oftmals haben Sportarten eben die Folge oder daraus resultiert halt oft, dass nur ein Körperbereich trainiert wird. Im Yoga haben wir die Möglichkeit, dass wirklich alle Bereiche trainiert werden. Die Asanas, die Bewegungsabfolgen, berühren, bewegen und adressieren alles. Ja, wenn ich eine Stunde wirklich so aufbaue, dass alles drankommt, was ja gut möglich ist, schon allein der Sonnengruß ist schon recht umfangreich, kann ich eben den ganzen Körper trainieren. Und sowohl tiefliegend als auch die großen sichtbaren Muskelketten trainieren. Arme heben, Bizeps, Trizeps, Serratus und eben auf einem Bein stehen, entlang der Wirbelsäule die tiefliegende Muskulatur trainieren. Ja. Und so weiter.
Ja, also der Sonnengruß, wenn jemand Yoga nicht kennt, das ist ja so ein ganzer Bewegungsablauf im Flow. Da ist so alles drin. Man reckt mal die Arme in die Luft, streckt den und da streckt sich nach hinten, also den Oberkörper in der Rückwärtsbeuge. Dann das Ganze nach vorne, dann ist der Popo in der Luft, der Kopf unten, Beine hinten gestreckt und so weiter. Also da ist so viel drin. Wann immer ich das mache, habe ich wirklich auch das Gefühl, ich habe meinen ganzen Körper mal so alle Stellen so angetitscht.
Genau. Und eigentlich kann man schon sagen, mach einfach mal 5 Sonnengrüße am Tag. Das ist ein erster Anfang, das ist ein erster Impuls und beweg den ganzen Körper und du wirst einen Unterschied merken. Es wird sich was verändern. Und wenn es nur mehr Lebendigkeit ist, mehr sich spüren, das ist ja oftmals so der erste Schritt auch für eine Veränderung, sich wahrnehmen. Und das ist natürlich gut möglich über Bewegung und der Sonnengruß lädt dazu ein, weil er eben auch mal die Hüfte öffnet, die Beine streckt, den Rücken langzieht, die Vorderseite langzieht, einmal alles letztendlich leicht ist, auch eigentlich Freude bringt. Jedes Mal, wenn man die Arme hebt, das Herz hebt, dann kann es sein, dass ein bisschen eine positive Energie und Stimmung entsteht.
Ja.
Nur zu empfehlen. Also das, so 5 Minuten kann man doch eigentlich in den Alltag einbauen, am besten gleich am Morgen.
Ja, Genau, sollte man meinen. Das Wichtigste zuerst.
Ja, noch vor dem Zähneputzen.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele das gut nachvollziehen können, wenn es um den Bewegungsapparat geht. Yoga, klar, ne, haben wir gerade besprochen. Aber dass Yoga auch auf innere Organe wirkt, erstaunt vielleicht manche. Ich denke schon, wenn ich an die Bewegung denke, die man so macht, da wird so einiges massiert und auch gedehnt und so weiter. Aber erklär uns das noch so ein bisschen, wie das Yoga auf die Organe wirkt.
Mhm. Ja, wir sind ja ein System, was vor allem mit Durchblutung und Versorgung von Nährstoffen, Stoffwechselprodukten, Hormonen funktioniert. Und all das wird eben auch durch Bewegung angeregt. Also klar, wenn ich mich drehe, in einem Drehsitz, dann wird erstmal die Organstruktur, vor allem die Stoffwechselorgane, die Verdauungsorgane, durch Druck und Zug massiert, wie du gesagt hast, und durch dieses Massieren auch mobilisiert. Da kommt mehr Blut rein, da kommt mehr Sauerstoff rein. Und durch dieses Vermehrte an Sauerstoff und Blut gehen die ganzen Stoffwechselprodukte einfach voran, werden vorangetrieben, werden vielleicht auch leichter ausgeschieden. Neues kann nachgeliefert werden. Es ist wie ein Reinigungsprozess für den Körper. Aber auch über den vermehrten Sauerstoffgehalt verändert sich die hormonelle Ausschüttung. Also ein ganzer Apparat an Stoffwechselprodukten wird dadurch angeregt und beschleunigt und wahrscheinlich eben auch ausbalanciert. Meistens ist es ja nicht immer nur gut, mehr von etwas zu machen, sondern eben in die Balance zu kommen, in eine Homöostase zu kommen. Ich rege den Herzkreislauf an, also den Puls, die Geschwindigkeit, vielleicht auch verändere ich mal den Blutdruck über die Bewegung, über das Gesteigerte, über die Muskelkontraktion und lasse dann aber auch wieder durch mal ruhige Phasen, durch eine verlängerte Ausatmung, durch kurzes Nachspüren das Ganze wieder nach unten sinken und wieder in die Ruhe kommen. Und diese Schwingungsfähigkeit nennt man eben Homöostase und das will ich sowohl beim Herz-Kreislauf-System, das will ich im Nervensystem und wir sind ja insgesamt im Körper überall vernetzt mit Nerven und alles reagiert eben über diese Bewegung, Berührung, Druck, Zug, Massage, mal mehr, mal weniger Intensität und wieder Reduktion der Intensität. Unsere verschiedenen Systeme reagieren direkt darauf und eben ganz sichtbar über Wärme, Durchblutung, Röte im Gesicht und dann eben wieder dieses Abschwellende, ruhiger werdende, die Ausatmung oder überhaupt der Atem reguliert sich. Und dieses Wechselspiel brauchen wir, das macht uns lebendig. Sind wir immer nur in einer ruhigen Situation oder in einer übererregten Situation, dann über- oder unterfordern wir uns. Und wir wollen ja in dieses Schwingen kommen, in diese Schwingungsfähigkeit.
Genau, das Übererregte darf auch sein. Wir kommen da vielleicht später auch nochmal bei so psychischen Belastungen und auch Trauma, dein ja Spezialgebiet auch, diese Übererregung, die dann gar nicht mehr aufhört und wo der Körper Kompensationsmechanismen erfindet, sag ich mal in Anführungszeichen. Ich würde noch eine so eine organische Sache gern besprechen, da du gerade Blutdruck angesprochen hast. Bluthochdruck ist ja auch was viele Menschen heutzutage so haben als Zivilisationskrankheit, so eine typische. Und im Grunde hast du es schon so ein bisschen angedeutet. Aber das finde ich so spannend, weil es wird so viel medikamentös behandelt und vielleicht ist es auch nicht komplett ohne möglich. Aber man kann offenbar mit Yoga, mit dieser Körperarbeit schon ganz schön viel reduzieren da auch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es muss jetzt nicht unbedingt Yoga sein, die Form der Bewegung. Hauptsache man bewegt sich. Also das ist wirklich eine Maßnahme, die von Ärzten auch empfohlen wird, sich zu bewegen und zwar erstmal moderat zu bewegen. Wenn es ein wirklich hoher Bluthochdruck ist, dann immer in Absprache auch mit dem Arzt unbedingt. Und es kann auch begleitend zur Medikamentierung geschehen, dass da einfach begleitet wird mit zum Beispiel 20 Minuten am Tag moderates Bewegen und das dann langsam gesteigert wird. Und man sagt, es soll ein aerobes Training sein. Das sind Intervalle, wo eben der Atem nicht total außer Rand und Band gerät, sondern das immer noch in einem guten Rahmen ist und man sich nicht aus der Puste fühlt, die Muskulatur gut versorgt wird mit Sauerstoff und der Anstrengungslevel in einem hohen, aber doch noch normalen Niveau stattfindet. Und das dann soll eben langsam gesteigert werden und da hat man tatsächlich gute Erfolge erzielt und der Blutdruck, der erhöhte, wurde dadurch maßgeblich mit nach unten begleitet, wieder in den normalen Bereich. Und wenn wir dynamisches Yoga üben, können wir natürlich den gleichen Effekt erzielen. Also es geht jetzt nicht mit harter Yoga, mit Sitzen und mal hierhin drehen und mal dahin drehen, sondern da eignet sich dann eben auch eher was Dynamisches, der Sonnengruß, Vinyasa Flow, aber ganz gezielt, moderat und individuell. Wenn ich jemanden habe, der nach 2 Runden Sonnengruß völlig aus der Puste ist, dann muss ich natürlich eine Pause machen, nachspüren, den Atem sich wieder beruhigen lassen, den Puls, die Frequenz des Pulses wieder sich beruhigen lassen, sodass das quasi auch hier wieder diese Homöostasefähigkeit des Körpers geschult wird. Klar darf der Puls mal in die Höhe gehen bei Anstrengung, soll sich aber auch wieder nach unten regulieren können, und zwar nicht zu langsam. Mhm. Und diese Fähigkeit des Regulierens, das kann eben trainiert werden. Kurze Intervalle der Intensität, nicht zu viel Intensität, ganz individuell ausgerichtet. Und dann wieder innehalten, nachspüren, pausieren, vielleicht auch hinsetzen oder sogar anlehnen, vielleicht sogar hinlegen. Mhm. Ja, dass das wieder auch sich regulieren kann und aber auch wahrgenommen werden kann, wie kann denn sich mein Körper selbst regulieren und nicht noch zusätzlicher Stress entsteht durch so ein Druckempfinden, vielleicht auch eine Hektik, zu viel Röte im Gesicht darf nicht entstehen, aber eben auch das zu bemerken, okay, ich tue was, mein Puls geht in die Schnelle, mein ganzes System fährt hoch, ich reduziere mein Tun, es reguliert sich wieder nach unten. Den Zugang überhaupt wieder zu finden, ist auch ganz wichtig. Und dann kann Yoga nicht nur auf dieser körperlichen Ebene den Blutdruck beeinflussen, sondern eben auch auf der mentalen Ebene, da die Stressperspektive sozusagen verändern, die Stressachse bezüglich Wahrnehmung reduzieren und dann auch natürlich schauen, okay, wie kann ich denn was Gutes tun für mich? Wie kann ich Pausen einbauen? Wie kann ich regenerieren? Wie kann ich Genuss, gesunden Genuss in mein Leben bringen? Und dann als nächsten Aspekt, das ist natürlich in einer Yoga-Sitzung vielleicht nicht immer adäquat, aber auf jeden Fall kann man darauf hinweisen, dass Ernährung da natürlich auch eine Rolle spielt oder überhaupt Lebensführung, Schlafen ganz an erster Stelle, Regelmäßigkeit, nicht zu viel Ablenkung, Action, nicht zu viel Termine, nicht zu viel, ja, von allem letztendlich, Reize reduzieren. Mhm. Ja, von dieser hohen Erregung vom System kann ich natürlich auch aufs Leben so ein bisschen schauen und da alles so ein bisschen ruhiger gestalten. Mhm. Langsamer sein, länger ausatmen, mehr Ruheinseln einbauen, freundliche, moderate Bewegung und dann so langsam wieder mehr und mehr zu einer Normalität finden, hoffentlich.
Ich dachte gerade, wie du zuvor geschildert hast, wie so eine Yoga-Session dann vielleicht aussehen könnte, mit inklusive auch Genuss und ne, dieses ins Tempo vielleicht kommen und dann wieder reduzieren, dass das wirklich wie so ein richtig schönes Spiegelbild für Lebensführung sein kann. Mhm. Und ich würde gerne nochmal festhalten, das fand ich jetzt sehr ermutigend, weil ich glaube, viele Menschen, die Bluthochdruck haben, haben Angst, sich zu bewegen und es zu übertreiben, weil ja oft so ist, dann klopft mir das Herz bis zum Hals und das ist doch schlecht. Mhm. Dass du jetzt aber im Grunde sagst, wenn man es angemessen macht, von der angemessenen Belastung, dass es dann hilfreich ist und eben hilft, den Blutdruck auch zu senken.
Genau. Also wenn man sich unsicher ist, sollte man vielleicht auch nochmal Rücksprache halten mit dem behandelnden Arzt. Und also Anzeichen einfach auch wahrnehmen. Wie fühle ich mich denn gerade? Steigt mir das Blut in den Kopf? Pocht mein Kopf? Mache ich zu viel? Mhm. Ja, da darf ein Pulsieren wahrnehmbar sein. Ich darf auch rot sein und schwitzen. Aber ich sollte nicht weiß-rot gefleckt sein, total übertriebenes Druckempfinden im Kopf haben oder mich einfach unwohl fühlen. Mhm. Und diese Kennzeichen gilt es ja auch wahrzunehmen. Das ist ja mein Körper. Also muss ich doch wissen, wie es mir geht und was ich mache. Und wenn da wirklich eine Unsicherheit ist, dann lieber einfach nochmal Rücksprache halten. Aber dass da eine Erweiterung der Spanne sozusagen angestrebt wird, ist in den meisten Fällen der Fall. Und Bewegung ist eben ein Mittel, das auch von Ärzten empfohlen wird. Und eben, wenn es jetzt ein sehr hoher Blutdruck ist, dann lieber nochmal Rücksprache halten. Meistens kann man auch einfach mal flott 20 Minuten spazieren gehen und schauen, was dann passiert. Es verändert sich auf jeden Fall was.
Hier haben wir doch zwei Sachen, die Körperwahrnehmung, das überhaupt auch mal wieder zu lernen, wenn einem das verloren gegangen ist. Und ein Begriff, den ich sehr oft in deinem Buch entdeckt habe, Selbstwirksamkeit. Mhm. einfach das Gefühl wieder, ich bin dem nicht so ausgeliefert. Okay, der Arzt, die Ärztin verschreibt mir Medikamente, die werfe ich ein und dann aber lieber mal Vorsicht und nicht zu viel bewegen und so. Und dieses, wenn ich das und das mache, dann bewirkt es was. Und auch dieses, ich komme auch runter, was du eben geschildert hast, aus diesem Hochdruck oder dieser Erhitzung und kann mal entspannen und loslassen, sich selber zu erleben, dass man das selber bewirken kann, das ist ja auch ein wahnsinniges Pfund.
Das ist ein wahnsinniges Pfund und da freuen sich auch ganz viele drüber. Und die Krux ist aber dann, dass man natürlich jedes Mal neu was dafür tun muss. Mhm. Und das ist leider nicht damit getan, dass man das einmal erfährt. Man übt einmal, man erfährt diese selbstreguläre Fähigkeit, Selbstwirksamkeit und dann ist die gegeben. Sondern nein, man muss jedes Mal sich neu motivieren und praktizieren. Und dann kann man es wieder erfahren. Aber da ist leider so ein Haken für viele Menschen, dass diese Motivation nicht unbedingt leicht wieder aufzubauen ist fürs nächste Mal und vor allem für eine Regelmäßigkeit. Also manchmal gelingt es, dass da wirklich ein neues Muster etabliert wird und dann verändert sich auch wirklich maßgeblich was. Manchmal gelingt es für einen guten Zeitraum, was zu verändern und dann ist auch vielleicht auch da ein anderer Status quo. Und oftmals hapert es genau daran, dann kommen die Menschen vielleicht 2-3 Mal und dann verlieren sie leider wieder den Faden und kommen in die alten Muster oder halt auch in die Bequemlichkeit zurück, akzeptieren vielleicht die Einschränkungen oder geben halt doch an die Medikamentierung ab oder an den Arzt, die Ärztin. Mhm.
Also dranbleiben ist der große Appell hier. Ja. Es wird euch besser gehen, 100%ig. Ja, insofern auch so dies, ich mache so ein bisschen mal online und ein bisschen auf eigene Faust. Oft funktioniert das nicht so. Also es war in der Pandemie, war das ganz, ganz toll, dass sehr, sehr viele Studios auch angeboten haben, online was zu machen. Und ich habe das zum Teil auch gemacht und war total glücklich darüber, dass das gab. Es ist natürlich trotzdem die Gefahr, dass, also wenn es so ist, da ist ein bestimmter Termin, wo ich immer hingehe, das ist schon, hat eine bestimmte Zugkraft schon, finde ich. Das kann schon wirklich sehr, sehr hilfreich sein, dann auch wirklich mal.
Ja, ich sage immer besser online als gar nichts. Mhm. Also lieber die YouTube-Videos anschauen, als sich gar nicht zu bewegen. Ich denke aber auch, also sowohl im normalen Yoga-Kontext, wenn keine Beschwerden vorliegen, ist eine Gruppe, ist eine Regelmäßigkeit, ist ein Lehrer, der mit dabei ist und auch mal korrigiert, sicher angeraten im Vergleich zu dieser Anonymität im Online-Feld. Und vor allem, wenn es dann wirklich an Beschwerdebilder geht, dann muss unbedingt eine Lehrerin oder ein Lehrer vorhanden sein, die mit viel Kenntnis da Einschätzung abgibt und modifiziert und verändert, Sachen weglässt, Sachen vielleicht dann besonders betont. Ja, und dann kann auch wirklich Veränderung entstehen. Ich würde es nicht dem Zufall überlassen. Und vor allem eben, wenn was wehtut oder wenn was schon sich meldet, dann unbedingt sich gezielt drum kümmern und jemand aufsuchen, der da geschult ist. Und da gibt es ja dann doch einige.
Da gibt es einige und ich habe das Glück, da ich bin jetzt schon über 20 Jahre bei meiner Yoga-Lehrerin, die ist so wie meine Mama und wirklich, die schaut so genau hin, wie du stehst, liegst, dich drehst und sagt, jetzt hast du aber den Kopf nicht gedreht, sondern gekippt und mach mal anders und so. Also mit so einer unglaublichen Präzision. Und wenn ich manchmal woanders, man macht mal im Urlaub ja auch irgendwo beim Morning-Bewegungsgedöns im Hotel oder sowas mit und dann merkst du, wie da so drüber gebügelt wird über so Sachen und hinterher denkst du, meine Schulter fühlt sich jetzt nicht so gut an, weil ich selber nicht so richtig aufgepasst habe. Also diese Präzision finde ich total wertvoll, auch muss ich schon sagen.
Ja. Und darüber lernt man, glaube ich, auch nochmal mehr, den eigenen Körper wirklich einzuschätzen, über dieses präzise Ausrichten, was man ja immer wieder auch mal in den Alltag einbauen kann. Ja? Also so ein Alignment, wie es im Yoga heißt, das zu lernen, von den Füßen angefangen, vom Fußgewölbe, über auch die Knie und die Beckenstellung, was wir auch zu Beginn jetzt unseres Gesprächs erwähnt haben, über vor allem eben Alltagshaltung, Brustwirbelsäule, Kopfhaltung. In unserer Handy- und Computergeneration ist es wirklich wichtig. Und da entstehen so viele Beschwerdebilder. Und die Alignment-Angaben aus dem Yoga, die kann ich eben wunderbar in den Alltag mit reinnehmen und mich dran erinnern. Und ob ich dann einfach nur mein Herz heb und ein bisschen freudiger, froher vielleicht werde, idealerweise, oder eben wirklich einen Knick aus der Halswirbelsäule rausnehmen. Mhm. Beides ist möglich.
Ja. Mhm. Lass uns über dein traumasensibles Yoga sprechen. Mhm. Vielleicht kannst du als Einleitung noch mal kurz erklären, was man unter Trauma versteht. Mhm.
Trauma ist ein Ereignis oder auch Geschehnisse über einen längeren Zeitraum, die destabilisierend wirken, die überwältigend gewirkt haben. Es muss nicht immer ein einschneidendes Erlebnis sein, es kann auch Vernachlässigung sein oder ja, meistens geschehen Traumatisierungen innerhalb einer Beziehung, innerhalb familiärer Beziehungen häufig, aber nicht immer. Und die Nachwirkungen sind eben teilweise, kann man sie unter posttraumatische Belastungsstörung einordnen, aber sind vielleicht auch viel feinschichtiger und vielschichtiger, zeigen sich häufig im Nervensystem, ein übererregtes Nervensystem oder auch ein empfindliches Nervensystem. Manchmal sind Geschichten, Erlebnisse gar nicht präsent, sondern aus der Erinnerung rausgestrichen, weggekapselt, weggeschoben. Das macht das System, das Gehirn, die Psyche sozusagen selber. Das ist ein Schutzmechanismus, der sogar Sinn macht, damit man tatsächlich einfach weiterlebt und nicht verzweifelt und nicht zugrunde geht an dem Erlebten. Und dieser Schutzmechanismus, der kann sein, dass sich der mit der Zeit auch mal auflöst durch Therapie oder auch durch Begegnung. Oftmals in Form von Beziehungen kommen dann Traumata über Trigger wieder raus oder werden sichtbar. Meistens sind das eigentlich ganz gute Heilungsprozesse oder der Beginn davon. Und dann lohnt es sich, das auch anzuschauen und zu gucken, was ist denn da, was habe ich denn für Muster, die ich vielleicht über so eine Erfahrung drüber gedeckelt habe, damit ich nicht diese Schmerzen habe, diese Erinnerung. Und ja, diese Kombination aus vielleicht getriggert werden, aber auch bemerken, dass das Nervensystem nicht ganz ausgeglichen ist oder dass man merkwürdige Verhaltensweisen sich etabliert hat, Vermeidungsverhalten zum Beispiel, oder in Beziehungen immer Schwierigkeiten hat oder ja, vielleicht nicht wirklich froh ist. Depression ist häufig ein Begleiter von posttraumatischer Belastungsstörung und so weiter. Eben zeigen sich oftmals diese Verletzungen nach einigen Jahren, oftmals erst nach Jahrzehnten. Und selbst wenn sie sich hier und da als Symptom zeigen, körperliches Symptom oder auch seelisches Symptom, kommt man da vielleicht nicht gleich drauf, was die Ursache ist, manchmal gar nicht. Aber ja, meistens zeigt sich's vielleicht so an erster Stelle an einem Nervensystem, was nicht rund läuft. Das könnte so ein erster Indikator sein oder ja, Beziehungsschwierigkeiten. Und dieses Feld ist wirklich weit und ich glaube, es sind sehr, sehr viele Menschen betroffen. Manche sehr stark mit schwerwiegenden traumatischen Erfahrungen, manche eben mit sich wiederholenden, unguten Beziehungstraumaerfahrungen. Und auch das Thema der transgenerativen Traumata kommt immer mehr ins Bewusstsein der Gesellschaft, wo zum Beispiel eine ganze Generation wie ja, die Kriegsgeneration unserer Eltern oder auch Großeltern ein Trauma nicht verarbeitet haben und an uns weitergeben, an die Folgegeneration weitergeben und verarbeitet durch Genetik, durch Gestik, durch Mimik, durch Energie, durch verschiedene Ansätze. Auch hier ist die Forschung ziemlich interessiert und auch immer am Weiterkommen.
Das ist wirklich so ein Merkmal, finde ich, bei Trauma, dass es so total weggesperrt, weggeschlossen ist. Die ganze Verletzung, der ganze Schmerz, finde ich, ist so ein herausragendes Merkmal davon. Und das wird dann oft eben erstmal gar nicht entdeckt, was so dahinter ist. Also dass der Mensch einfach nur spürt, dass irgendwas gar nicht stimmt und diese ganzen Schutzmechanismen, um irgendeine Art von Stabilität und Sicherheit zu generieren, die aber eigentlich das Leben sehr, sehr beeinträchtigen, weil keine Offenheit und in Beziehung gehen möglich ist.
Ne? Ja, so ist es.
Und wenn jemand zu dir kommt in so einer Verfassung, Wie geht das dann?
Also es gibt unterschiedliche Ansätze. In der Gruppe geben wir den Fokus auf Stabilität. Mhm. Ja, dann wird nicht an der Geschichte gerüttelt oder an Emotionen. Da ist wirklich der Fokus, stabilisierend zu üben, stabilisierend auszurichten, einen sicheren Rahmen zu schaffen für die Teilnehmenden. Keinerlei Wagnis sozusagen. Mhm. Ja, klar, die Bewegung an sich ist schon Wagnis. Das könnte schon sein, dass das schon eine Herausforderung ist. Nicht selten ist auch die Bewegung und das Hinspüren an den Körper ein Trigger. Mhm. Aber das benennen wir, das besprechen wir und wir geben immer die Möglichkeit, auch zu modifizieren, zu verändern, zu sagen, so, das ist jetzt gar nicht gut für mich. Immer wieder geschieht natürlich auch Dissoziation. Das ist eine Möglichkeit der Reaktion, wenn ein Trigger da ist. Also sprich, sich wegblenden, ausblenden, sich trennen vom Körper, Geist, Körper werden getrennt. Das ist auch ein Hilfsmittel letztendlich, um unangenehmen Situationen oder Empfindungen zu entkommen. Das reguliert sich meistens innerhalb von wenigen Minuten selbst. Das ist jetzt auch nicht so ein großes Ding. Mhm. Aber klar üben wir das Präsentsein mit dem, was gerade ist. Das ist ja eine Qualität von Yoga, das ja. Jetzt Gewahrsein. Und das versuchen wir eben über den Körper zu erlangen. Und der Körper soll auch wieder zugänglich gemacht werden. Also oftmals ist der auch abgetrennt worden vom Empfinden, vom Körper, vom Geist meine ich. Und dieses Körperempfinden, sich selbst zu spüren, den Bauch, die Bauchregion zu spüren, ist manchmal gar nicht so leicht. Mhm. Und da kann Bewegung sehr unterstützend sein. Also tatsächlich auch mal über die Plank die Bauchmuskulatur so zu aktivieren, dass dann darüber endlich mal was gespürt wird. Mhm. Oder durch Drehungen oder durch einfach schwingende Bewegungen, wo durch dieses mobile Hin und Her der Körper wahrgenommen wird, die Faszien. Das Gewebe, die Haut und dann über dieses tatsächlich Faktische sozusagen eine eigene Empfindung entstehen kann. Mhm. Und nochmal zurück zur Stabilität. Also da werden teilweise wirklich ganz simple Sachen geübt, wie stabil stehen, mal die Beine beugen, mal wieder strecken. Große Muskelgruppen werden mal angespannt, mal wieder locker gelassen. Die Übungen sind sehr, sehr einfach. Es gibt nichts Kompliziertes, keine Flows, keine tänzerischen Sachen. Sehr übersichtliche Sachen, die teilweise wiederholt werden, weil Wiederholung ist gleich Stabilität. Ja. Wiederholung bedeutet, aha, kenne ich, kann ich, ich fühle mich sicher. Und so ist es so ein sehr übersichtliches Potpourri an Übungen, mit Pausen durchsetzt, mit Zeit zum Nachspüren durchsetzt, aber auch mit kognitiven Fragen, wo jemand, wenn zu viel spüren, vielleicht jemanden in eine Unsicherheit geführt hat, auch wieder gut rauskommen kann, ins Hier und Jetzt findet, damit auch der Geist, also die kognitive Ebene, sozusagen wie ein Anker darstellen kann. Mhm. Der Körper, der könnte sein, dass es mal zu viel Empfindung über den Körper gibt und wir wollen zwar empfinden, wir wollen den Körper wieder erforschen, aber nicht zu viel und nicht zu schnell. Und so ist es immer so ein bisschen ein Wechsel zwischen Üben, Bewegen, Nachspüren und dann wieder ins Kognitive, in eine Frage, in vielleicht auch Frage-Antwort kommen. Zum Beispiel die Frage, wie viele blaue Matten gibt es im Raum oder wie sind die Lichtverhältnisse im Raum. Orientier dich gerne mal, schau dich mal um. Solche Sachen. Oder auch koordinative Übungen, den Arm in einer bestimmten Acht oder ja, in einer bestimmten Bewegungsabfolge zum Beispiel bewegen oder die Finger in bestimmte Mudras geben, Zeigefinger, Mittelfinger und da im Wechsel mit der anderen Hand. All das kann so ein bisschen die Gehirnhälften, die Gehirnregionen ansprechen und somit aus zu viel Fühlen wieder rausholen. So, das ist jetzt so ganz grob mal diese Gruppenarbeit mit dem Ziel zu stabilisieren, jemanden wirklich in eine gute Zeit zu begleiten. Ja. Gute Yogastunde, stressfreier Raum, gutes Miteinander, simpel und stabilisierend. Und wenn jemand zu mir ins Einzel kommt und wir schon gemeinsam Stabilität erarbeitet haben, Regulationsmöglichkeiten erarbeitet haben, Tools, die auch im Alltag schon ausprobiert worden sind. Okay, das funktioniert bei mir. Ich kann mich mit der Atmung beruhigen. Ich kann eine super stehende Haltung einüben oder die Hände vorm Herz zusammendrücken und mich damit beruhigen, stabilisieren im Jetzt und erden. Dann, wenn derjenige gewillt ist, kann man auch mal in die emotionale Arbeit gehen und schauen, was ist denn da für ein Gefühl, was ist für eine Empfindung, was bereitet dir vielleicht Angst? Oftmals ist Angst ein großer Begleiter, Unsicherheit. Und dafür muss man nicht unbedingt die Traumageschichte erforschen, man muss sie noch nicht mal kennen. Man kann mit dem arbeiten, was gerade im Hier und Jetzt da ist. Und das ist das Gute auch im Yoga, dass man eben nicht in eine Geschichte eintauchen muss, sondern einfach mit dem Körper und mit den Gefühlen, die sich jetzt zeigen, arbeitet. Und da kann man dann mal reinfühlen und auch wieder zurückgehen in die Stabilität, in die Sicherheit, in die Übung davor, die einem gut getan hat. Und dann vielleicht auch nochmal wahrnehmen, okay, was ist denn da gerade schwierig? Wo fühle ich das im Körper? Kann ich damit sein für einen Moment? Und wenn nicht, gehe ich wieder ein Stück zurück und raus und wieder in die Stabilität. Und das ist wirklich so ein ganz feines Arbeiten und sehr individuell. Mal macht man 3 Schritte vor oder auch hinein und mal bleibt man wirklich im sicheren Bereich und schaut, dass man einfach sich gut fühlt und selbst reguliert fühlt und selbst entschieden sozusagen auch sowieso immer entscheidet, wohin gehe ich heute, wie viel übe ich heute, wie weit werde ich, wie sehr öffne ich mich.
Ja.
Ja, Trauma ist oft einfach Verschluss, ist Schutz, ist eher Rückzug, sich nicht so sehr bewegen, sich nicht so sehr wagen. Und Yoga könnte sein, sich etwas öffnen, einen Schritt nach vorne gehen, mal hineinspüren in das Unsichere oder in das nicht so Angenehme. Und immer und ganz wichtig, in sowohl der Einzelstunde als auch in der Gruppenstunde, entscheiden die TeilnehmerInnen, was sie machen, wie sie es machen und ob sie es machen. Die Übung, die Bewegung, die Atemtechnik, ob sie sitzen oder liegen. Also es gibt immer die Option, es anders zu machen.
Das ist dieses, die Kontrolle auch selber behalten dürfen. Das ist so, so wichtig, gar bei
behalten
traumatisierten
dürfen.
Menschen oder überhaupt gewinnen,
genau.
Die Kontrolle
also
gewinnen.
Also wiedergewinnen.
Ja, genau.
Die Kontrolle über sich selbst ist ja oftmals im Traumakontext nicht gewesen oder ist verloren gegangen. Und die gilt es wieder zu erreichen. Selbstkontrolle, Macht über sich selbst, Entscheidungsfähigkeit über sich selbst.
Ich finde auch noch ganz wichtig und ermutigend, was du zuvor gesagt hast, man muss gar nicht unbedingt in die Traumageschichte gehen und sie erforschen. Auch da weiß ich, bestehen oft große Ängste, so, oh Gott, wenn ich da den Deckel aufmache, dann kann ich eine Woche nicht mehr aufhören zu weinen und es haut mich einfach aus meinem Leben. Und dass es aber möglich ist, sich über das, was jetzt da ist an Empfindungen, Gedanken, in der jetzigen Situation da anzuknüpfen und daran zu arbeiten, das finde ich total erleichternd als Option.
Ja, und in der Yogatherapie, wir sind ja nicht in der Psychotherapie, also das muss auch dem Psychotherapeuten, Psychiater, Ärzten vorbehalten sein, in so eine Traumageschichte wirklich einzusteigen und dort zu arbeiten. Und diese heilsame Option, im Jetzt zu arbeiten, kann aber mit Yogatherapie eben wahnsinnig gut begleitet werden. Und hier sowohl in der Emotion, im Schwierigen, als auch in der Stabilität zu arbeiten und somit den Handlungsspielraum desjenigen, derjenigen zu erweitern, sich wieder lebendiger zu fühlen. Und da muss ich eben nicht in die Tiefe der Geschichte eintauchen und alles raufholen, was schwierig war. Im Gegenteil, das will ich gar nicht, weil das eher destabilisiert und verunsichert und eben auch nicht unser Business ist in dem Bereich. Ja, sondern wir arbeiten mit dem, was jetzt da ist. Und das Jetzt hat das Potenzial für Heilung.
Ja.
Und das ist so gut und so einfach auch.
Das ist total schön gesagt. Das Jetzt hat das Potenzial zur Heilung. Das ist wirklich ein toller Satz, den könnte man sich auf den Zettel schreiben und an den Spiegel hängen. Ja, es ist wirklich total
weil das
total
Schwierige
schön.
Ist in der Vergangenheit, das Schwierige ist oftmals in Gedanken für die Zukunft. Und wenn wir uns auf das Jetzt einlassen, dann ist das meistens ganz okay.
Ja.
Ja? Oder vielleicht sogar gut. Mhm. Und darum geht's, dieses Gewahrsein auch zu schulen und dieses jetzt auch so stabil zu gestalten, dass es eine Ressource sein kann.
Mhm. Ja. Kannst du uns was erzählen aus deiner Erfahrung, jetzt aus deiner Yoga-Praxis, wo du sagst, ja, da habe ich eine Heilungsgeschichte erlebt, die für dich selber total schön war, egal jetzt in welchem Bereich, ob es was Körperliches war oder auch vielleicht ein traumatisierter Mensch oder jemand, wo eine andere Belastung da war, wo du einfach gesagt hast, so wow, wie schön, dass ich das von Anfang bis Ende so beobachten konnte, wie da Entwicklung passiert ist.
Es gibt immer wieder total schöne Momente und Menschen, die da ihren Weg machen und das dann auch rückmelden, dass das ganz besonders ist. Ich würde gar nicht so sagen von Anfang bis Ende, weil es gibt kein Ende. Also ich sehe nicht, dass irgendwo ein Ende ist, wo dann die Heilung geschehen ist, sondern das sind immer kleine Schritte, Prozesse, mal auch ein Schritt vor und wieder einer zurück, eigentlich immer. Und auch bei einem selbst erfahren wir das ja immer wieder.
Das stimmt.
Es gibt Erkenntnisse, dann gibt es doch wieder Phasen, wo es nicht so gut läuft und so weiter. Aber ich habe durchaus schon die ein oder andere Person begleitet hin zu mehr sich selbst wahrnehmen und sich wieder mehr selber lenken und leiten können und sich selbst was Gutes tun können und nicht ausgeliefert sein nach außen hin. Und das ist vielleicht der wichtigste Punkt. Vielleicht sind die Schmerzen noch da, aber eben diese eigene Kraft, wieder mit sich zu sein, ist wieder da. Den eigenen Umgang wieder finden zu können. In die eigene Selbstregulierfähigkeit zu finden. Zu wissen, okay, es ist nicht immer leicht, aber ich habe einen Zugang zu mir und ich halte das aus und ich kann mich regulieren. Und ich komme da durch. Und ich habe jetzt 5 Tools an der Hand, um mich zu beruhigen, zu kräftigen, mir wieder Zuversicht zu geben und mich aus der tiefsten Krise rauszuholen. Das ist schon unglaublich viel.
Das ist mega viel.
Ja, aber es heißt nicht, dass die Krisen nicht mehr kommen oder dass es dann nur noch leicht ist. Das wäre famos und auch nicht wahr.
Nee, so ist ja das Leben auch
nicht. So ist das Leben auch nicht. Aber ja, und ich habe vielleicht noch ein Beispiel, ein ganz konkretes. Die Dame ist auch im Buch beschrieben, kam mit einer Depression zu mir und die war wirklich sehr belastet und war damals auch noch in der Psychotherapie und auch noch immer wieder, oder nee, während unserer Arbeit, Zusammenarbeit, nicht mehr in der Klinik, war vorher 2-mal in der Klinik. Und die hat immer wieder rückgemeldet, dass das Yoga sie so unglaublich stabilisiert, im Alltag stabilisiert, aber die hat auch wirklich ständig, beständig was gemacht. Mhm. Ständig heißt nicht täglich, aber doch einfach so 2-3 Mal die Woche hat sie ihr Programm wiederholt. Wir haben uns so alle 2-3 Wochen getroffen. Über 3-4 Jahre, jetzt nicht immer am Stück durchgehend, aber mal so hier 10-mal, dann 3-4 Jahre später wieder 10-mal. Mhm. Und so hat sich das doch als sehr wirkungsvolle Maßnahme gezeigt und sehr selbstwirksam. Sie hat dann irgendwann auch die Yogalehrerausbildung gemacht und ist einfach jetzt ein stabiler Mensch.
Wow. Mhm.
Ganz, ganz, ganz schön.
Wunderschöne Geschichte.
Ja.
Wir haben im Vorgespräch eben gesprochen, was du früher gemacht hast. Mhm. Und jetzt hast du für mich gefühlt total dein Feld gefunden, oder?
Ich habe mein Feld gefunden, das stimmt, ja.
Ja. Mhm. Jetzt müssen wir es natürlich kurz verraten, was du vorher gemacht hast. Du warst beim Film, wo immer alle denken, oh, da möchte ich auch hin.
Ich habe es auch voll gern gemacht. Ich habe während der Schule schon angefangen, im Film zu arbeiten, als Assistentin, als Regieassistentin, als Fahrerin, als Schauspieler. Hin und her, Kutschiererin, wie auch immer. Und dann nach der Schule habe ich an der Filmhochschule Dokumentarfilm studiert, habe auch einige Filme gedreht, damit leider nie Geld verdient, dann mein Geld mit Schnitt verdient, bestimmt 15 Jahre. Habe ich auch alles gern gemacht, wobei das Drehen mir mehr Freude gemacht hat. Ich war auch viel in Indien unterwegs, habe in Indien viel gedreht und habe mich da schon sehr für die Kultur und für diese Spiritualität interessiert, auch in einem meiner Filme. der zwar übers Kochen geht, aber doch die Spiritualität im Vordergrund hat.
Ah, da, deshalb ist Ayurveda auch in deinem Buch immer mehr mit drin.
Ja, ja. Gut, und es passt natürlich zu Yoga-Therapie, weil es einfach auch ein Teil davon ist. Genau, und irgendwann mit Kindern ging dieses Reisen und Drehen nicht mehr. Dann habe ich mich eben auf den Schnitt konzentriert und parallel dazu aber auch schon Yoga unterrichtet. Erst so 2-mal die Woche, dann 3-4-mal die Woche. Und eben irgendwann gab es mal so eine Medienkrise, wo ich tatsächlich ein Jahr einfach keinen Schnittjob bekommen habe, all mein Erspartes aufgebraucht habe und gleichzeitig aber das Yoga vorangetrieben habe. Workshops und Retreats konzipiert habe für das Folgejahr und das lief gut, das wurde super gut angenommen und ich konnte im Folgejahr tatsächlich dann schon davon leben und habe dann die Schnittjobs abgesagt, die da noch kamen. Nein, und es war wirklich, wie so soll es sein, der Lauf der Dinge, der war sehr rund und stimmig und seitdem fließt es weiter und ich bin total zufrieden und ja.
Wunderbar.
Fühlt sich
also
gut an.
Das muss ich sagen, strahlst du auch aus und ich habe so viel Tolles gelernt heute durch das, was du uns erzählt hast, wirklich wunderschön. Und ich habe am Schluss immer eine Frage an meine Gäste, die möchte ich dir auch stellen. Was ist für dich persönlich Glück?
Ja, was ist für mich Glück? Wie schön die Frage. Also ich denke, es ist der Moment, der ganz ist, sich ganz zu fühlen, sich komplett zu fühlen, könnte man als Bliss beschreiben, aber vielleicht auch einfach nur präsent sein. Jetzt ist auch Glück, oder?
Ja.
Fühlt sich gut an.
Ja. Liebe Bitter, ich danke dir
ganz
so,
einfach.
So sehr für das schöne Gespräch. Vielen lieben Dank.
Ich danke dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das freut mich.
Schön.
Wenn du mehr über Bitter Burger wissen möchtest, schau gern in die Shownotes zu dieser Folge. Da findest du auch den Link zu ihrem Buch und noch mehr Infos. Und wir zwei würden uns riesig freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung schreiben würdest. Ganz lieben Dank dafür. Noch mehr Anregungen für einen bewussten Lebensstil findest du auf einfachganzleben.de und noch mehr tolle Podcasts auf argon-podcast.de. Du kannst diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle 2 Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.
Frauenstimmen. Klagen, lachen, klüger werden. Ich bin Ildiko von Kürti, ich bin Buchautorin und Journalistin und in meinem Podcast spreche ich alle 2 Wochen mit lebensklugen und mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin stolz darauf, wie viele wunderbare Frauen bereits bei mir zu Gast waren, unter ihnen Stefanie Stahl, Maria Furtwängler, Annika Decker oder Gerburg Jahnke. Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald. Eure Ildiko.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.